Heute in CT Uplink Apple Watch und MacBook, Jobkiller Automatisierung und Virtual Reality in Smartphones.
CT Uplink.
So, hallo. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Heute nochmal zur CT 7 und aber auch zur Mac and I 1. Ich bin Martin Holland aus dem Heise Online Newsroom und mit mir sind heute da
Christian Wölbert vom CT Ressort Mobiles,
Stefan Ehrmann von Mac and I,
Jan-Kino Janssen vom Ressort Imaging.
So, hat er auch noch ein bisschen gestockt, das passt. Ja, hallo Stefan, du bist zum ersten Mal hier und die Woche war bei euch ganz großes Event am Anfang der Woche und da das die Woche bestimmt hat, können wir das die Woche auch nicht umgehen oder wollen es gar nicht umgehen und wollen gleich drüber sprechen, dass Apple jetzt auch bei den Uhren einsteigt. Nicht nur bei den Autos und bei den Computern und bei den Handys, sondern jetzt auch bei den Uhren. Und zwar hat Apple jetzt, oder ist die Tim Cook zum zweiten Mal die Apple Watch vorgestellt. Und du warst in
Berlin.
Bist nach Berlin gefahren, genau.
Apple hat die Veranstaltung in den Apple Store nach Berlin übertragen und so eine kleine Handvoll Journalisten durfte sich die Übertragung da vor Ort angucken und mit der Apple Watch und dem neuen MacBook schon ein bisschen rumspielen.
Genau,
die habt ihr auch alle geklatscht immer, so wie in
Nee. Das ist mehr so ein amerikanisches Phänomen.
Ah ja, okay. Und die Uhr hattet ihr direkt schon, also konntet ihr in die Hand nehmen. Also mitbringen konntest du nicht, zeigen können wir es euch hier nicht. Aber
richtig. Ich hätte sie auch nicht heimlich in die Hosentasche stecken können. Die Security-Leute haben gut aufgepasst, aber ich hatte sie in der Hand, ja.
Welche war es denn? Die für 18.000 oder?
Ich habe nicht nach dem Preis gefragt, aber es war schon eine goldene, die sie mir angelegt haben. Aber die hatten auch die billige für 400 Euro dabei, natürlich.
Okay, und was meinst du? Wie war das erste Gefühl?
Naja, also weniger überraschend, als ich es im Vorfeld gedacht hätte. Ich habe jetzt seit, keine Ahnung, 25 oder 30 Jahren keine Armbanduhr mehr getragen. Und verglichen damit kam mir das eigentlich relativ normal vor.
Okay, schon. Also kannst dir auch vorstellen, dass dann, also es war ja die Woche, also wenn man bei uns ein bisschen rumguckt, es gibt schon ganz schön Diskussionen darum. Also es ist jetzt, obwohl das ja nichts Neues ist, also ich meine, die Smartwatches sind jetzt auch schon seit 2 Jahren, 3 Jahren da, gab es schon ganz schön Diskussionen, ob man das braucht.
Ja, das ist immer so bei Apple. Apple polarisiert und wenn Apple was Neues vorstellt, dann regen sich immer alle gleich auf. Also während viele Produkte anderer Hersteller den Leuten sonst wo vorbeigehen, gibt es bei Apple immer eine klare Meinung. Man ist entweder dafür oder dagegen. Und ja. Ich habe mich daran gewöhnt. Kino hat gleich einen Kommentar dagegen geschrieben. Es ist halt einfach so.
Ja. Ich bin gar nicht dagegen, aber ich finde es einfach...
Findest du den Apple Watch doof?
Nein, ich finde die auch gar nicht so doof, aber den Bohai da drum, ne? Mhm. Also, das ist so, ich meine, am Anfang, ach ja, die Smartwatches, aber dann kommt Apple und dann wird das alles richtig gemacht. Ich meine, sie haben es mit dem iPhone wirklich hinbekommen, die Smartphone-Welt zu revolutionieren, aber mit der Uhr bin ich mir nicht so sicher.
Du trägst ja selbst zu dem Bohai bei, indem du einen Kommentar dagegen schreibst.
Das ist jetzt fies, ja. Stefan. Ja.
Ist aber so.
Ja, aber also ich meine, egal was man sagt, also wir können alle ganz sicher davon ausgehen, dass wann am 24. April kommt sie, werden die Schlangen wieder da sein.
Natürlich, also Apple wird Milliarden damit verdienen, die werden Millionen davon verkaufen. Das wird auf jeden Fall ein Erfolg werden und es wird auf jeden Fall auch auf Anhieb die erfolgreichste Smartwatch werden. Das ist einfach gesetzt.
Ja.
Gehe ich jede Wette ein.
Was war denn jetzt das... Neuer, also Sie haben zum ersten Mal, glaube ich, die Akkulaufzeit gesagt, oder? Das war vorher noch nicht.
Genau, vorher haben Sie nur mal so vage Andeutungen gemacht, dass sie einen Tag durchhalten wird. Diesmal haben Sie es ein bisschen konkretisiert. Außerdem haben Sie natürlich zum ersten Mal die Preise ganz konkret genannt. Ja. Und noch ein paar weitere Apps gezeigt und wie gesagt, die Journalisten auch konkret ein paar Dinge ausprobieren lassen. Das war zwar streng choreografiert. Man sollte also jetzt nicht unbedingt wild in der Gegend rumtippen und alles Mögliche ausprobieren, sondern schon das, was der Präsentator vorführte, sollte man live an seiner Uhr, an seinem Handgelenk nachmachen. Aber da war schon vieles Neues dabei.
Die Akkulaufzeit, nur dass wir es mal gesagt haben, waren 18 Stunden.
18 Stunden, sagt Apple, wird die Uhr durchhalten, wenn man sie normal einsetzt. Also wenn man, was weiß ich, 6-mal pro Stunde auf die Uhr guckt und 6-mal pro Stunde irgendwelche Notifications, also Benachrichtigungen abruft und irgendwie, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde am Tag irgendwelche Apps verwendet und so, da haben die halt so einen gewissen Ablauf sich überlegt, mit dem sie diesen Wert ermittelt haben, und dann kommt man auf 18 Stunden. Es gibt natürlich jetzt diverse andere Varianten. Also wenn man jetzt beispielsweise nur ab und zu auf die Uhr guckt und keine großen Apps nutzt, dann hält die halt 72 Stunden durch.
Ne? Aber das heißt halt schon, dass man noch ein bisschen, also wir sind am Anfang, weil wenn man jetzt bei der Uhr überlegen muss, wie oft man pro Stunde drauf guckt und was macht, ist es ja noch, das ist, also für mich war die Frage, was passiert mit Leuten, die jetzt kaufen? Das ist das erste Gerät von Apple, und wahrscheinlich wird in einem Jahr eine kommen, die doppelt so
gut ist. Das finde ich so krass, ne? Das ist eine Uhr für, dass es eine Uhr für 18.000 Euro gibt, und stell dir mal vor, die kaufst du dir und im nächsten Jahr ist es altes Eisen. Also das finde ich schon...
Altes Gold.
Altes Gold, genau. Also bei so einer Rolex, da stelle ich mir irgendwie so vor, ja, die vererbe ich dann an meine Kinder und auch noch Generationen, die jetzt weiterleben. Aber bei so einem Ding ist ein Gadget halt. Ne?
Also kommt wahrscheinlich immer drauf an, wer es kauft. Es gibt auch Leute, die eine Rolex kaufen und nach 2 Wochen die nächste.
Die Rolex kann in 10 Jahren auch noch genauso wie damals, als du sie gekauft hast. Und das ist bei der Apple Watch genauso. Natürlich gibt es mittlerweile neuere, aber das ist wahrscheinlich bei der Rolex auch so. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ich denke, das ist jedem klar. Also es wird ja niemand gezwungen, 18.000 Euro für so ein Ding auszugeben. Und trotzdem wird es eine Klientel geben, die das tut.
Aber die Uhr wird dann nicht mehr funktionieren. Also in 5 Jahren ist wahrscheinlich Bluetooth 4.0 irgendwie nicht mehr up to date. Es gibt keine Geräte mehr. Du kannst sie noch zum, wahrscheinlich hast du nicht mal mehr, gut, das Ladegerät wird noch funktionieren, die Steckdosen werden noch die gleichen sein, aber du wirst es dann zum Uhrzeitablesen benutzen können.
Hey, Bluetooth 4.0 wird in 5 Jahren schon auch noch funktionieren. Zumindest mit den iPhones, die heute aktuell
sind. Ja, genau.
Sind die, aber ich glaube nicht, um das mal bei der Gelegenheit klar zu sagen, ich glaube nicht, dass man die Apple Watch, die man jetzt kauft, in 5 Jahren noch aktiv einsetzen wird.
Ja, genau. Ja. Und das finde ich halt echt heftig mit den 18.000 Euro.
Sind die Geräte jetzt, also da geht es bei 350 Euro oder
400 Euro.
400 Euro, 350 Dollar. Die technisch sind die Geräte alle gleich, von 400 bis 18.000. Also das ist dann nur das Armband, aber das Armband zum Beispiel kann man ja dann wahrscheinlich...
Es ist das Gehäuse und das Armband. Also bei der goldenen ist das Gehäuse aus so einer Legierung irgendwie Gold und noch was anderes. Und haben sie Keramikpartikel mit reingemischt, damit es ein bisschen stabiler wird, das Ganze. Und es ist eben ein hochwertigeres Armband dran. Bei der günstigsten ist es eben Aluminium und so ein Kunststoffarmband. Aber wie du schon sagst, die Technik da drin ist immer die gleiche.
Ja gut, und die können wir dann erst, also können wir ja wirklich was zu sagen, wenn wir den Test zu haben, dann in einem Monat. Dann gucken wir nochmal. Weil was auch bei der Veranstaltung war, ich weiß gar nicht, das war schon vorher auch bekannt, dass das MacBook auch, dass es ein neues MacBook gibt. Und das war so, also als ich dazu geguckt habe, war das schon die, fand ich die größere Neuigkeit, weil bei der Apple Watch war schon, ne, war so grob bekannt, da gab es noch so ein paar Details. Aber das MacBook, da hat Apple doch schon nochmal was, also haben sie auch Diskussionen wieder, aber wie du gesagt hast, immer, aber da haben sie schon nochmal was Neues. Hattest du das so erwartet?
Wie das aussieht? Also das MacBook ist eher Evolution als Revolution. Mhm. Apple hat halt sich wieder ein paar neue Sachen überlegt, das machen sie eigentlich fast immer. Und was sie da gemacht haben, das war schon stellenweise neu und überraschend. Und auch teilweise durchaus ordentlich. Aber ich glaube dennoch, dass die Apple Watch den größeren Impact im Markt hinterlassen wird. Okay, also das MacBook ist halt ein MacBook und die gibt es seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Und die Apple Watch ist einfach die erste Computeruhr von Apple. Das ist einfach was anderes.
Ja, also bei dem MacBook war halt, als ich das angeguckt habe, diese Sache mit den Akkus. Fand ich, also das haben sie gezeigt, wahrscheinlich ist es bei anderen so ähnlich, dass das Gerät quasi ein großer Akku ist. Der Rechner war irgendwie, weiß nicht, so groß wie ein Raspberry. Der Rest war nur Akku und das Display halt auf der Größe auch nochmal deutlich besser, aber ich glaube, das war auf iPad-Niveau. Oder war das, oder ist das
noch? Ja, das Mac, also ich fange vielleicht mal von vorne an. Also es gibt ein neues MacBook, das jetzt nicht mehr Air oder Pro heißt, sondern wieder nur MacBook, so wie die Modelle früher. Das ist so groß oder sogar noch ein bisschen kleiner wie das MacBook Air 11 Zoll, also schon sehr, sehr klein, hat aber ein 12 Zoll Display drin und eine volle Tastatur und ist dabei aber noch dünner und noch leichter als das MacBook Air 11 Zoll. Also es wiegt 900 Gramm, das ist schon cool, man kann das wirklich so locker auf den Fingern halten und es ist 1,3 Zentimeter an der dicksten Stelle, vorne ist es hauchdünn. ne, wie bei den MacBook Airs üblich. Und ja, das ist dieses Retina-Display, wie das bei Apple heißt, mit der hohen Auflösung. Und naja, Tim Cook hat ja auf der Veranstaltung gesagt, wir haben das Mainboard geschrumpft, du hast ja schon gesagt, ja, das ist, keine Ahnung, so groß wie eine Zigarettenschachtel oder wie so ein Raspi. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit dem Rest des Gehäuses, und dann haben wir halt Akkus reingestopft. Und das Ding hält jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden durch oder so, das ist schon ganz ordentlich. Ja.
Lüfterlos, ne?
Das ist lüfterlos. Das ist toll. Das ist eine der kleinen Revolutionen, es ist kein Lüfter drin, wobei die MacBooks ja alle schon seit Jahren super leise sind, das hier hörst du auch nicht. Die springen nur an, wenn sie so richtig volle Pulle belastet werden. Und da ist ja jetzt nochmal ein spezieller anderer Mobilprozessor drin. Und deswegen ist da einfach kein Lüfter mehr nötig.
Aber ist das Ding dann langsamer durch diesen M-Prozessor?
Es ist langsamer als das MacBook Pro. Mhm. Also die Namensgebung ordnet ja die Geräte und ihre Leistung schon ein. Also wenn du wirklich Videoschnitt oder Bildbearbeitung oder sowas machen möchtest, dann bist du bei MacBook Pro.
Nee, ich meine als die vergleichbare Vorgängergeneration für den ähnlichen Preis.
Und es ist ungefähr so schnell wie das MacBook Air von 2012. Also es ist schon langsamer als die schnelleren MacBooks. Mhm.
Und es hat nur einen Anschluss. Das war noch die Sache.
Es hat zwei Anschlüsse, nämlich einen Kopfhöreranschluss und eine USB-Typ-C-Buchse. Genau. Aber das ist natürlich die relevante, über die sich jetzt im Moment auch wieder alle aufregen. Ja. Weil die eben den Monitoranschluss und die klassische USB-Buchse für Peripherie, Erweiterung, Festplatten und so weiter und das Netzteil in sich vereint, den Netzteilanschluss. Also du hast nur einen Anschluss und das ist schon gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber man muss es, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Wenn du zu Hause ankommst und dein MacBook anschließt oder dein Notebook anschließt, dann hängst du es normalerweise an den externen Monitor und irgendwie an die Festplatten oder sowas. Und dann hast du entweder irgendwie einen Dock oder einen Adapter oder sowas. Und den bietet Apple auch an. Leider nicht im Lieferumfang, sondern für 89 Euro extra mit Adapter.
Das ist dann ein USB-Hub sowas?
Oder? Nee, das ist so ein kleiner Steckadapter, wo dann nochmal zwei zusätzliche Buchsen drin sind.
USB?
Einmal USB, einmal HDMI.
Ah ja.
Und genau, Netzteil. Die Sachen, die
genau, und unterwegs brauchst du normalerweise natürlich sowas alles nicht. Ne?
Ja,
und
ja, klar.
Apple propagiert da schon seit langem, keine Ahnung, die DVD ist tot und inzwischen gehen sie auch davon aus, dass du deine Daten in der Cloud hast und so. Und deswegen, es wird schon Leute geben, die komplett ohne diesen Adapter auskommen werden. Hm.
Aber wir als Journalisten, wir brauchen ja, also ich benutze zumindest meinen SD-Kartenleser in meinem Notebook und das haben sie auch weg. Rationalisiert, ne?
Ja, wobei den gibt es schon bei anderen MacBooks auch nicht mehr. Ich kann dir sagen, ich habe einen zu Hause, ich habe den noch nie benutzt.
Naja, aber ich benutze mein Notebook halt, wenn ich Berichte von Veranstaltungen oder so, dann brauche ich halt die Bilder von meiner Spiegelreflexkamera. Ja. Und ich find's dann irgendwie immer ein bisschen lame, dass man halt dass ich dann halt immer so einen Haufen Zeug mitschleppen muss. Vor allem, ich muss den SD-Kartenleser mitnehmen und ich muss diesen Adapter mitnehmen, weil ich auch gerne, während ich arbeite, meinen Computer laden will.
Oder du kaufst dir einfach ein anderes MacBook. Es zwingt dich ja niemand, dieses MacBook zu kaufen.
Naja, aber das ist das günstigste MacBook, ne?
Nee, das ist nicht das günstigste. Das kostet 1450 Euro, es gibt günstigere.
Ah, okay, die bleiben auch im Handel.
Die bleiben im Angebot, ja.
Ah, okay.
Na gut, dann guck mal, das gibt's ja jetzt auch schon, oder?
Nee, das gibt's auch ab 10. April.
Ah, okay. Also dann sehen wir das dann auch, wenn es da ist. Genau, und dann gucken wir mal an.
Testen.
Genau, ihr schreibt drüber, kannst ja nochmal hochhalten. Mac and I hat man, glaube ich, noch gar nicht.
Du musst doch Ausgabe 1.
Hab ich gesehen. Ja, es ist Ausgabe 1. Wir arbeiten im Moment in Ausgabe 2. Das ist irgendwie schon im Kopf.
Naja, ich habe mich auch schon mal hier mit den Nummern vertan. Ich glaube, das wurde auch wochenlang diskutiert. Von daher ist es schon in Ordnung.
Und es gibt übrigens auch Uhren, deren Akku 5 Tage lang hält oder eine Woche sogar.
Ja, das hat Keno im Kommentar geschrieben. Willst du sagen, die Pebble war?
Ja, aber ich will auch, also ich bin mir
es
auch...
Es ist schon was anderes. Ich glaube, es sind unterschiedliche Geräte. Das sollte man, glaube ich, auch wirklich...
Naja, aber die Grundfunktionalität ist die gleiche. Also das Wichtigste ist ja auch bei der Apple Watch, musst du zugeben, ist das Zeitanzeigen, weiß ich nicht, aber das Durchleiten von Benachrichtigungen vom Smartphone, oder? Dass man Mails lesen kann.
Nee, das finde ich nicht das Wichtigste. Das ist für mich eigentlich eher unwichtig.
Was findest du denn am wichtigsten bei so einem Smart? Achso, aber was macht man denn? Angry Birds spielen oder?
Nee, das ist Unsinn. Also
aber nee, was macht man denn
auf so einem kleinen Display spielen? Naja, stell dir vor, du sitzt auf deinem Fahrrad und kennst dich nicht aus und die Uhr tippt dir ins Handgelenk einmal, wenn du links abbiegen musst und zweimal, wenn du rechts abbiegen musst.
Das ist auch für Pebble.
Ja.
Also ja, gut, die Apps, es gibt ja genauso viele Apps. Ja, deswegen finde ich diese Argumentation, das ist was völlig anderes, finde ich, sehe ich so nicht, weil das ist genau das Gleiche, nur dass es eben...
Na, ich mein,
ich würde mal sagen, die Entscheidung, ob das genau das Gleiche ist, heben wir uns mal auf, bis wir sie alle wirklich im Detail angeguckt haben. Das stimmt. Da können wir uns dann gerne nochmal treffen. Aber
machen wir Uhrenbattle.
Machen wir ein Uhrenbattle. Da laufen eine Kamera.
Da liegt dann alles
vor mit Uhren. Ich behaupte mal, dass Apple, ohne jetzt die Pebble im Detail zu kennen, ich habe das immer alles gelesen, was du darüber geschrieben hast und auch das, was du in Mac&I darüber veröffentlicht hast, ist mir durchaus bekannt. Insofern behaupte ich mal, dass die Pebble schon unterm Strich weniger kann, aber wir werden sehen.
Also das stimmt schon,
klar. Die Apple Watch fügt sich halt in das Ökosystem von Apple ein, aber sie braucht auch das iPhone, damit sie vernünftig funktioniert, ja. Damit die Apps vernünftig funktionieren. Damit du GPS hast und so weiter. Also ich stehe dem Ganzen jetzt nicht völlig unkritisch gegenüber. Es gibt schon einiges daran auszusetzen, völlig klar. Aber trotzdem wird es
ja ein Erfolg werden. Ich bin auch gespannt auf die Apple Watch. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles ganz schlimm ist, aber ich...
Schauen wir mal.
Egal, gucken wir schauen
uns
das an. Mal.
Genau, einen Monat noch, wenn wir uns noch gedulden, anderthalb. Genau. Aber was noch weiter in der Zukunft ist, du hast geguckt, was mit unserem Job passiert. Beziehungsweise, was macht die Digitalisierung, die Automatisierung mit allen Jobs?
Ja, alles ganz furchtbar.
Ja, schon.
Apokalypse, oder? Weltuntergang. Hm.
Also es gibt eine Studie von Wissenschaftlern aus England, glaube ich. Die haben einfach sich Jobs genommen und haben gesagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, kommt immer drauf an, ob man da arbeitet oder der Arbeitgeber ist, dass die von Computern ersetzt werden.
Genau, die Studie ist wirklich spannend von Frey und Osborne und aus Oxford und die haben sich eine Jobdatenbank mit 700 Berufen angeschaut. Ja. Und da standen die Fähigkeiten drin, die man braucht, um diese Berufe auszuüben. Und dann haben sie diese Fähigkeiten umgerechnet in eine Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Job automatisiert werden kann, also durch einen Computer oder durch einen Roboter ersetzt werden kann? Und das Ergebnis war, dass sie gesagt haben, 47% der Jobs in den USA, die es aktuell gibt, also Arbeitsplätze, die werden so in den nächsten 1 bis 2 Jahrzehnten können automatisiert werden, also vom technischen Fortschritt her. Sie haben nicht gesagt, ob vielleicht an deren Stelle viel mehr andere neue Jobs entstehen, vielleicht sogar bessere Jobs. Sie haben auch nicht versucht herauszufinden, ob die Politik vielleicht irgendwas dagegen tun wird. Aber trotzdem ist es einfach ein interessantes Modell, das mal so auszurechnen. Und deswegen habe ich gedacht, ich schaue mal, lese noch ein bisschen weiter.
Es ist halt jetzt per se nichts Neues. Also es gibt immer Leute, die sagen, es wird alle werden arbeitslos, weil Autos oder weil, was weiß ich, die ersten Computer
vielleicht. Ja, oder Dampfmaschinen oder so.
Genau.
Deswegen war das auch gerade ein bisschen ironisch gemeint mit Apokalypse und so weiter. Ich weiß nicht, was passieren wird und ich traue mir da auch keine Prognose zu, aber ich finde die Debatte trotzdem ziemlich spannend. Also ich glaube, man kann sagen, was jetzt vielleicht wirklich anders ist als in der Vergangenheit, ist, dass der technische Fortschritt sich immer stärker beschleunigt. Also das sagen zumindest hier die beiden Forscher, Andrew McAfee und Eric, der hat so einen isländischen Namen, Eric Brynjolfsson vom MIT. Yeah. Und also die sagen zwei Sachen. Erstens, technischer Fortschritt beschleunigt sich. Also es hat mit Moore's Law, mit wie sich die Rechengeschwindigkeit verbessert, zu tun. Das ist ja ein exponentielles Wachstum. Und sie sagen aber auch, das Internet spielt eine große Rolle, weil es reicht ja nicht nur, dass die Rechner immer schneller sind, sondern du brauchst ja auch Ideen, was du damit machen kannst mit der ganzen Rechenleistung. Sie sagen, durch das Internet gucken immer mehr Leute auf diese Probleme, die es zu lösen gilt und deswegen beschleunigt sich der technische Fortschritt.
Ja.
Also das ist die These, warum es jetzt vielleicht anders ist als früher.
Na und die, was ich spannend fand, war der Unterschied zu anderen Entwicklungen ist, dass jetzt die hochqualifizierten Jobs mehr oder zumindest stärker betroffen sind als früher, weil, also irgendjemand hat das zusammengefasst, weil also auch unser Job besteht darin, Informationen zu verarbeiten. Und das ist was ein Computer perfekt, also dafür werden die gebaut seit Jahrzehnten und deswegen ist es was anderes als früher, wenn, weiß ich nicht, Kellner oder da waren Tankwarte, war so ein Beispiel. Mhm. Ne? Früher haben sie gedacht, dass, also da ging es um diese einfachen Jobs, wo du vielleicht.
Also hochqualifiziert und geringqualifiziert würde ich nicht sagen. Die Autoren erklären das eigentlich ganz schön, die geben einen Überblick über die ganze wirtschaftswissenschaftliche Theorie dahinter und sie sagen, früher hat man gedacht, Computer können nur Routinejobs übernehmen. Mhm. Und alles, was nicht Routine ist, also wo du irgendwie auf Unvorhergesehenes reagieren musst, das kann nicht automatisiert werden. Egal, ob es jetzt kognitiv ist oder manuell.
Ja.
Und also sie haben gesagt, Fließbandjobs fallen weg, aber Busfahrer kann nicht wegfallen, weil der muss ja auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Und jetzt sagen die Autoren, es werden aber auch Computer zunehmend Nicht-Routine-Jobs übernehmen, ja. Und das könnte zum Beispiel dazu führen, dass die ganzen Jobs in Logistik und Transport automatisiert werden. Ich meine, mit Google selbstfahrenden Autos fährt ja schon ganz gut auf der Autobahn zumindest und in ein paar Jahren vielleicht auch im Stadtverkehr ziemlich gut.
Ja, also die große Frage, die sich ja eigentlich stellt und die immer am Anfang steht, ist, werden mehr Jobs zerstört, als geschaffen werden. Bislang war es wohl immer so, dass mehr geschaffen wurden oder zumindest genauso viel geschaffen wurden. Hm. Und jetzt gibt es aber, ich meine, das steht auch in der Artikel, gibt es schon eine Reihe von Forschern, die sagen, dass es jetzt passieren könnte, dass es halt anders läuft.
Genau, also das ist keine Wissenschaft, keine Studie, sondern es ist einfach eine These dieser Forscher. Klar, ne? Also die behaupten das, sie sagen, man kann durchaus Trost in der Geschichte suchen, sagt Andrew McAfee, finde ich eigentlich ein ganz schönes Zitat, aber er glaubt, dass es diesmal anders laufen wird.
Ja. Und die Zeit waren sie sich, also du hast gesagt, diese eine Studie war ein paar Jahrzehnte, es gab auch schon Leute, die sagen 5 Jahre, so dass da schon so groß losgeht, das ist halt die Frage immer auf den Job bezogen. Ne?
Also. Ja, also ich glaube, ich traue mir da überhaupt nicht zu, einen Zeitraum zu sagen, was passiert und ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht, ob nicht vielleicht alles ganz wunderbar wird und wir nur noch spannende, kreative Jobs haben und die Computer die ganzen langweiligen Sachen machen.
Aber das muss sich ja auch lohnen, ne? Und das Zynische daran ist ja, dass so ein Mensch dann auch wirklich als Wert irgendwie beziffert wird.
Ja.
Und guckt euch mal eine Fabrik in China an, also eine Fabrik für Elektronik in China und eine in Deutschland. Also in Deutschland ist das total steril und da laufen irgendwelche komischen Roboter durch die Gegend und irgendwie ist da mal so ein Ingenieur, der mal guckt, der auf so ein Display guckt, ob alles in Ordnung ist. Und in China laufen Hunderte, Tausende von Leuten rum und machen irgendwelche Dinge. Man kann Menschen schon durch Maschinen ersetzen, aber es wird dann halt geguckt, ob sich das dann auch lohnt.
Und es passiert ja schon seit 100 Jahren, seit Beginn der Industrialisierung. Henry Ford hat irgendwie das Fließband erfunden und seither entwickelt sich das weiter. Ich denke auch, dass man da nicht irgendwie sagen kann, in 5 Jahren geht's los oder in 10 Jahren. Das ist ein schleichender Prozess, der längst begonnen hat.
Und dann gibt es wieder neue Jobs, weil irgendjemand muss diese Roboter ja auch bauen. Und
ja, aber das ist ja die Frage. Wenn einer irgendwie 10 baut, das ist halt der Gedanke. Ne? Oder wie viel kann ein Mensch bauen? Oder wahrscheinlich muss er nur einen Roboter programmieren, der Roboter bauen kann. Das, was noch spannend, also diese Tabelle von diesen Forschern, die hat die Süddeutsche hat da auch die Woche was drüber geschrieben. Die haben das direkt so in so eine Eingabemaske gebaut. Kino hat die auf dem Rechner, da kann man einfach seinen Job eingeben oder den man vielleicht machen will.
Wir geben unseren erstmal ein.
Und genau. Dann sagen sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ersetzt wird. So rum war es, ne?
Genau, sie haben einfach diese Kleines Studie besser. Von Frey und Osborne aus Oxford, haben sie einfach in ein Webformular gebaut und statt jetzt in die Studie reinzuschauen, in diese lange Tabelle, kann man einfach seinen Job eingeben und sieht dann die Automatisierungswahrscheinlichkeit.
Wir sind wenig
nach
gefährdet,
diesem Modell.
5,5%.
Also Redakteur ist noch ziemlich sicher, ne?
Ja. Aber gibt auch für unseren Johannes hier hinten Videoredakteur, Film- und Videoredakteur ist 31%.
Okay, ich glaube Kameramann ist noch
durchschnittlich
ein OH gefährdet. Aus dem Hintergrund.
Es gibt es noch Maurer.
Also es war noch Rechtsanwalt war wohl so eine Sache, die sie gesucht haben.
Rechtsanwaltsgehilfe ist ziemlich gefährdet. Also
Steuerberater war 99%.
Aber Christian, das musst du einmal erklären. Maurer 82%. Und fahren dann irgendwelche Wall-E-Roboter fahren dann ins Neubaugebiet und ziehen da irgendwelche Mauern hoch oder was?
Also in dieser Tabelle sind ganz viele Sachen drin, wo man denkt, hey, das kann doch nicht sein, dass der Job sicher ist und dass der gefährdet ist. Das
sind amerikanische Berufe, das muss man erstmal dazu sagen. Das ist bei manchen Berufen ein bisschen.
Genau. Also es hängt immer davon ab, was für Tätigkeitsbeschreibungen da in dieser Tabelle drin standen vom US-Arbeitsministerium. und was die Forscher dann daraus gemacht haben. Also die haben gesagt, es gibt drei Sachen, wo sie sich relativ sicher sind, die Computer nicht so schnell übernehmen können. Das ist Kreativität, soziale Intelligenz und das andere war Wahrnehmen und Manipulieren. Also ich glaube sowas wie Kellner oder wenn du irgendwie ganz schnell auf eng begrenztem Raum Dinge erkennen und verändern musst und darauf reagieren musst. Und
aber ist nicht auch Mobilität ein Riesenproblem? Also ich stelle mir vor, irgendwie so Gas-Wasser-Installateur, der dann irgendwie in den vierten Stock muss und um die Ecke und dann unten ins... Also da muss es...
Ich meine, kriechen.
Naja, aber ja, dann ja, stellen die sich das so vor, dass irgendwelche laufenden Roboter oder irgendwelche Drohnen oder so dann in mein Klo fliegen und das reparieren. Finde ich irgendwie...
Komm, vielleicht werden die
Wohnungen auch in 10
Jahren so aussehen, dass das passt. Da musst du eine Standardwohnung haben, damit der Roboter direkt an die Wasserinstallation kommt.
Ohr.
Ja, genau. Und dann kommt von der anderen Seite.
Ja, die haben sich nicht jeden einzelnen Beruf angeschaut, sondern ihr Modell einmal über diese Tabelle laufen lassen. Und ich finde es trotzdem spannend, weil es einfach zum Nachdenken auch anregt und auch zu der Frage führt, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Mensch und Maschine aus oder was können Menschen besser als Maschinen? Und da sagen sie auch ganz klar, dieses Kreative und Soziale, da sind sie sich relativ sicher, dass diese Jobs überhaupt nicht gefährdet sind.
Ja.
Und? Ja, ja, wobei auch da gibt es ja schon Gegenstudien, ne? Also von irgendwelchen Robotern, die dann im Altenheim arbeiten sollen und da irgendwie die Menschen betreuen oder keine Ahnung, es wird wahrscheinlich auch welche geben, die dann im Kindergarten arbeiten und die Kinder bespaßen oder so.
Die andere Frage war ja, was das für die Gesellschaft bedeutet. Also wenn, gehen wir jetzt mal von aus, die haben recht, dass 47% überflüssig werden. Da also in anderen Artikeln stand dann halt drin, dass der Staat nur unkonventionelle Lösungen und eins, was dann gleich gesagt war dieses Mindesteinkommen, ne, was die Piraten mal vor ein paar Jahren, die gibt es ja nur auch
bedingungsloses Grundeinkommen.
Bedingungsloses Grundeinkommen, dass man einfach sagt, jeder bekommt Geld, weil da wird ja Wert geschaffen mit den Robotern, aber natürlich nicht für die anderen Arbeitnehmer, die entlassen werden, sondern für den Arbeitgeber. Und wenn man das einfach verteilt, dann kann es ja eine schöne neue Welt werden, in der nur noch die Hälfte Zeitung schreibt.
Genau, das ist die klassische These von den meisten Wirtschaftswissenschaftlern, dass die Digitalisierung die Produktivität durchaus erhöht. Also da war man sich in der Vergangenheit auch nicht immer ganz sicher, hat das nicht in den Daten gefunden, aber zumindest die Autoren hier vom MIT und aus Oxford sind sich sicher, dass also es ganz viel zu verteilen gibt. Die Frage ist halt nur, wer kriegt welches Stück vom Kuchen ab?
Ja. Naja, gucken wir mal. Da müssen wir auf jeden Fall vorbereitet sein. Aber wahrscheinlich ist es in Amerika wieder 3 Jahre früher. Und dann
Kuchen backen können jedenfalls die Roboter
schon. Ja, genau. Gucken wir mal. Also rumfahren und Leute, also ich hatte eins gesehen, in irgendeinem Baumarkt in Amerika fahren sie auch schon rum und bringen dich zu deinem Bohrer und zu deiner Maschine und zeigen dir, wo das ist. Da muss dann auch keiner mehr stehen und auf dich warten. Guck mal.
Im Baumarkt arbeiten ja sowieso keine Menschen.
Ja.
Und wenn dann haben sie gerade irgendwas zu tun. Ne? Ja, genau.
Ja, und dann wird es ja besser durch die Roboter. Dann gucken wir mal, wie das so wird in den nächsten Jahren.
Wir sitzen in 10 Jahren dann wieder hier und haben offensichtlich unseren Job.
Da sitzt nur noch einer von uns hier und dann 3 Roboter und dann.
Wenn ich mir diese, es gab ja kürzlich mal Meldungen von wegen, die ersten Artikel wurden veröffentlicht, die von Computern geschrieben worden sind, irgendwelche Sportartikel, wo einfach nur irgendwelche Baseball- oder American Football-Ergebnisse genommen werden, wurden in so Standardsätze verpackt. Also ich meine.
Also in Los Angeles hat es sich gelohnt, dass so ein Roboter die Mordmeldung bringt, weil das einfach so viel Morde sind, pro Tag.
Ja, bloß das sind halt Standardsätze. Am gestrigen Samstag ist um 11.47 Uhr in dem und dem Stadtteil der und der oder die und die von.
Ja. Ja, aber das ist halt die Frage.
Aber das ist auch ein gutes Beispiel dafür, was man, glaube ich, auf alle Berufsfelder übertragen kann, dass die Automatisierung die Jobs verändert. Also das ist der erste Schritt und danach muss man gucken, ob dann vielleicht auch ein Job wegfällt und ohne dass ein neuer entsteht oder verschoben wird. Aber eine Veränderung hat man natürlich ganz extrem. Und
schauen wir mal.
Wir müssen dann nur noch Kommentare schreiben, vielleicht irgendwann.
Genau. Können wir nur Kommentare schreiben. Genau. Schauen wir mal. Das ist die trotzdem noch ein bisschen weiter entfernte Zukunft als hier diese Virtual Reality, wo man vielleicht vor 2 Jahren noch gedacht hätte, das ist genauso weit weg. Und jetzt kommst du an und bringst hier Dutzende VR-Brillen mit, die mal mehr oder weniger nach Pappe aussehen. Was hat es damit auf sich?
Ja, die liegen hier so schön rum und sind doch dekorativ, oder nicht?
Genau, nee, das ist das Titelthema nämlich. Da kommen wir gleich nochmal sagen, das Titelthema aus der aktuellen CT.
Also das sind alles Virtual Reality Brillen für Smartphone. Das ist sozusagen...
Also für unsere Audio-Hörer, wir haben 8, 10, glaube ich, hier liegen.
Das ist also sehr, eigentlich so die Low-Budget-Variante. Mhm. Also ganz berühmt ist ja diese Oculus Rift. Das war also die erste. Genau, das ist so eine professionelle, in Anführungsstrichen professionell auch nicht, aber eine aufwendigere Virtual-Reality-Brille. Bloß dafür braucht man einen schnellen Rechner, dafür braucht man diese Oculus Rift, die man sich in den USA bestellen muss und so weiter und so fort. Dieses Smartphone Virtual Reality, das Tolle daran ist, dass man einfach nur sein Smartphone braucht und es geht auch mit fast allen Smartphones, auch mit deinem iPhone.
Ich habe nur eins.
Okay, ja. Und mit der Apple Watch wahrscheinlich noch nicht, aber naja. Und da startet man eine App, irgendwas, zum Beispiel eine virtuelle Achterbahn. Ich will das hier gar nicht so richtig
zeigen. Wir können es auch nicht wirklich zeigen. Das ist immer bei den VR-Sachen, das kann man eigentlich immer nur erzählen. Es ist immer sehr beeindruckend, wenn man es aufhat, aber man kann es halt nicht in...
Also du kannst das ja mal einmal vielleicht kurz in die Kamera halten.
Ja, klar.
Und ein bisschen schwenken und drehen. Also hier sieht man, dass das Bild zweigeteilt ist, fürs rechte und fürs linke Auge. Und Christian schwenkt jetzt gerade das Smartphone hier vor der Kamera. Da werden die Kopfbewegungen gemessen und in die virtuelle Realität umgesetzt. Und das sieht hier jetzt auf dem Display natürlich, ja, sieht total bescheuert aus. Ja. Darf ich das Smartphone mal wieder haben? Und dann kann man das hier in so ein, sieht also nicht spektakulär aus. Man hat auch keinen 3D-Effekt, wenn man so aufs Smartphone guckt. Wenn man das aber jetzt in so ein Gehäuse oder in so eine Halterung rein tut, möglichst mittig, und dann... mit zwei Linsen, mit zwei Lupenlinsen drauf guckt, dann auf einmal denkt man, oh wow, ich bin da ja jetzt in dieser Achterbahn. Und dieser Aha-Effekt ist eben das Tollste. Also wir haben in dem Artikel geschrieben, dass das im Moment das Gadget unter 5 Euro ist, mit dem man am meisten Spaß haben kann, weil es gibt ja auch nicht so viele
Gadgets. Vielleicht wäre es auch das Gadget unter 20 Euro noch, mit dem man... Aber was du halt... Also die sind ja schon total unterschiedlich. Also ich dachte halt, dass es, ne, dass diese unterschiedlichen Pappausdrucke, das ist ja ein Google-Design. Google hat das...
Nee, das jetzt gerade nicht. Das ist ein deutsches Design, Refugio 3D. Sehr schön. Das ist das Cardboard-Design. Die hat hier jetzt schon so ein bisschen gelitten. Das sind alles Nachbauten und die kriegt man in China ab 2,50 Euro inklusive Versand. Also man dauert nur 6 Wochen, bis man es bekommt. In Deutschland bekommt man es... für 7 Euro ungefähr.
Ja.
Und dann gibt es natürlich diese aufwendigeren Varianten. Da am heftigsten ist das Gerät von Zeiss. Da hat man hier so ein Tray, wo man dann das Handy reintut und dann hier reinschieben kann. Die
sind wahrscheinlich am unflexibelsten, oder? Ich glaube, da passt nur genau ein Modell rein.
Zwei. Einmal das iPhone 6 und das Samsung Galaxy S5. Aber diese Zeiss-Brille hat auf jeden Fall die beste Optik. Allerdings verzerrt sie auch mehr als die anderen Brillen. Das heißt eigentlich, und so stellt sich Zeiss das auch vor, sollte es speziell angepasste Apps geben für diese Zeiss-Brille. Und das ist natürlich wieder Henne-Ei-Problem.
Das wird natürlich schwierig, wenn das... Ist das bei den anderen genauso oder ist das eine Ausnahme?
Bei den anderen ist das nicht so. Die anderen sind alle... da kann das Bild ein bisschen vorverzerrt... Also bei der Oculus wird das Bild ja sehr stark vorverzerrt, weil man da mit einer sehr starken Lupe drauf guckt. Wird also wieder entzerrt und so ähnlich funktioniert es bei der Zeiss auch. Das sind also ganz ähnliche Linsen wie bei der Oculus. Und bei den anderen muss das Bild, was wir gerade in der Kamera gesehen haben, war das Bild ja auch gar nicht verzerrt. Das war ja einfach nur zweigeteilt. Das ist alles so ein bisschen Abwägungssache.
Wenn es jetzt schon so viele gibt, das ist ja jetzt die Frage, was macht man, also was gibt es denn dafür? Also ich fand das immer toll, mir das auch anzugucken auf der Oculus, aber es war sowas für eine halbe Stunde, eine Stunde. Gut, bei der Oculus ist mir dann auch, also wird einem dann halt übel manchmal, oder zumindest war es bei der ersten so. Aber was, also gibt es schon irgendwas, wo du sagst, da könnte ich mich jetzt auch ein paar Stunden mit beschäftigen oder zumindest so lange wie, weiß ich nicht, ein Kinofilm?
Also man kann sich schon alleine Stunden damit beschäftigen, sich diese ganzen Apps anzugucken. Also es gibt alleine im Android Store deutlich über 200 Apps.
Weil das sind da nicht alles nur irgendwie iOS Achterbahnen.
Bisschen weniger, aber es geht auch schon so in die Richtung, nee, es sind nicht alles Achterbahnen. Da gibt es auch ein Toilettensimulator und irgendwelche Ballerspiele.
Okay, das war jetzt nicht mein erster Gedanke.
Alles Mögliche. Also das macht schon Spaß, das alles auszuprobieren. Was ich im Moment so eine sehr reizvolle Anwendung finde, ist sogenannte Kugelpanoramen. Das nennt Google Photosphere und ist auch ein Feature in der Kamera von Android. Damit kann ich den Raum so rundum ablichten. Aufnehmen. Und kann mir das dann nachher in der Virtual, also einfach mit meinem Smartphone mit so einer Brille angucken. Das heißt, ich kann ein Urlaubsfoto machen am ganz schönen Ort und kann mir dann einen Monat später, kann ich mich da immer wieder hinbeamen sozusagen.
Ist das ein besonderes Format oder kann man das, wo lädt man das hoch, wenn ich sowas jetzt mache?
Also wenn du das jetzt mit deinem Handy machst,
genau.
dann bleibt das einfach in dem Handy drin und dann startest du eine App, die das dann in VR umrechnet.
Ja, aber für sozusagen. Mich wäre die Frage, wenn ich jetzt das habe, dann möchte ich ja die Fotos von
das anderen Leuten. Das ist einfach Leuten ein JPEG, sehen. Was sieht einfach okay. sehr, weiß ich gar nicht.
Sieht nee, wahrscheinlich glaub, komisch aus, wenn du es so hast. Aber genau. Das kann man dann auf Flickr, also gibt es da schon was, wo man irgendwie sagt, klar, da kann ich also jetzt rumgucken?
Findest du viel im Netz.
Kann ich auch den Ton mit aufzeichnen, dass ich dann noch das Strandfeeling mit
Nein, also du musst dir das so vorstellen, du machst einfach ganz viele Einzelfotos und deswegen sind da Bewegungen natürlich vollkommen ausgeschlossen. Also es muss also eigentlich ein statisches Motiv sein. Wenn sich da viel bewegt, dann hast du einmal ein Foto, hast du dann hier so einen Arm und in dem anderen hast du dann irgendwie einen Kopf oder so, weißt du? Bewegung.
Da könnt ihr ja eine ruhige Szenerie aufnehmen, aber noch irgendwie die passende Hintergrundgeräusche.
Ach so meinst du das?
Ja,
das
nur den Sound. Das ist ja
nur eine Frage der App-Ausgestaltung. Ja,
das wollte ich sagen, du kannst natürlich mit deinem MP3-Player im Hintergrund, kannst du dann irgendeine Datei abspielen.
Ja, das geht dann alles von einem.
Um die Authentizität zu steigern.
Ja, wenn ich jetzt denke, der Strand ist irgendwie nur so ohne Brandung ja, oder so.
3D, ist das schon 3D dann, wenn du es so aufnimmst? Oder ist das ein
nee.
Panorama?
Das ist leider nicht 3D. Das ist aber dadurch, dass das Blickfeld so ausgefüllt wird. Doch, man könnte das schon simulieren mit dem.
Also eigentlich ist es so, dass man dann jetzt darauf wartet, dass so spezielle Kameras sich auch mehr verbreiten dafür. Aber für 3D-Aufnahmen brauchst du wahrscheinlich so eine spezielle Kamera, dass das jetzt nicht so...
Eigentlich nicht. Du kannst auch mit deinem Handy ein 3D-Bild machen. Wenn ich jetzt ein Foto von dir mache und das einfach im Augenabstand halt verschiebe und noch ein Foto machen, dann habe ich, hab ich ein 3D-Bild. Das geht also alles theoretisch. Aber
aber der nächste Schritt sind dann Videos.
Videos gehen mit einer normalen Linse nicht, weil du kannst ja nicht ein Video machen,
indem
du das alles so einzeln...
Aber da gibt es wahrscheinlich schon Kameras für, die nur...
Es gibt auch Smartphones, die das...
Oder noch ein bisschen... Mal. Teuer.
Die 300, die so ein Fischaugen-Dings
hatten? Die so zwei Kameras hatten für 3D-Videos.
So. Kannst du auch einfach zwei Smartphones hintereinander legen im richtigen Abstand, die in die Linsen ausrichten.
Ja,
und dann plus zwei Videos aufnehmen, die zusammenrechnen.
Ja, das ist alles 3D, aber wenn man ein 360-Grad-Video, da musst du ja gleichzeitig den ganzen Raum aufzeichnen. Und bei den Fotos geht das, weil du kannst es einfach einzeln sozusagen nacheinander machen. Aber beim Video... Ich kann ja nicht ein Video von dir machen und dann mache ich ein Video von da und dann mache ich ein Video von
dir. Es gibt ja Kameras mit zig Objektiven.
Genau, und genau das meine ich.
Aber das, Raum sich.
Aber das geht halt mit Handys unmöglich. Also es könnte natürlich ein Handy geben mit so einer fetten
Du sagst also, da gibt es ein Kickstarter-Projekt in zwei Monaten und dann gibt es das.
Es gibt fürs iPhone, und ich nehme an, dass man die für Android-Geräte auch kaufen kann, so eine spezielle Mimik mit so einer Spiegeloptik und die dann so ein 360-Grad-Panorama aufnimmt.
Habe ich mal rumlaufen. Auf der CES gesehen.
Genau. Ich nehme an, dass man da dann mit so einer VR-Brille sich auch reinbewegen könnte, um dann wirklich innerhalb des Raums sich
umzudrehen. Ich habe das ausprobiert auf der CES, aber die Sachen, die ich gesehen hatte, eine wahnsinnig schlechte Qualität. Also
weil
war
du
sehr
auf der, als der Samsung Gear, das ist ja dann quasi wieder die nächste Stufe. Hast du mir diese Videos, glaube ich, wo so Pferde durchlaufen? Ich meine, das war schon sehr beeindruckend. Oder? Da fliegt man so im Hubschrauber über so einer Pferdeherde. Genau. Das ist jetzt natürlich nicht groß filmerischer Anspruch inhaltlich, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level als ein 3D-Panorama. Und das wäre dann die Sachen, wenn es soweit ist. Du hast hier drauf geschrieben, man kann durch Google Earth, kann man durch die Welt laufen. Das wäre
Google Street View. Also fliegen vor allem. Das Feature ist leider kurz vor Redaktionsschluss aus der Google Cardboard, so nennt sich dieses Design, rausgeflogen. Da konnte man bis vor kurzem einfach durch, durch ausgewählte.
Das wäre zum Beispiel schon mal so eine Sache, wo man einfach, also ich meine, das machen ja viele immer noch gerne da so bei Street View irgendwie rumzulaufen.
Stimmt oder? Auch gar nicht. Google Earth ist immer noch drin. Ich meine Street View.
Street View, okay.
Und das Ding, das waren einfach so hintereinander geschnittene Street View Bilder und das war so hektisch, dass den Leuten sofort schlecht geworden ist. Das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum Google das da rausgenommen hat.
Und du warst noch im Holodeck, das wollte ich zumindest noch. Also du warst ja noch mit, also der nächste Schritt ist ja quasi dann der spezielle Raum dafür.
Naja, ob das unbedingt der nächste Schritt ist, weiß ich nicht.
Damit du rumlaufen kannst.
Genau, das ist halt noch ein riesengroßes Problem, dass man, ich kann hier zwar die Brille aufsetzen und durch die Gegend gucken, aber wenn ich mich bewegen will, dann brauche ich ein Zusatzinstrument, zum Beispiel ein Gamepad, und das fühlt sich dann nicht mehr echt an, weil ich will wirklich meine Beine bewegen. Und da gibt es zwei Ansätze. Entweder baue ich mir so einen Virtual Reality Laufstall, wie ich das nenne, ja, oder in der professionellen Sprache Omnidirectional Treadmill, wo man so auf der Stelle in so einem, ja, in so einem Gestell läuft und dann das Gefühl und das Gestell dann dieses Laufen auswertet, und da ich eine Brille aufhabe, merke ich nicht, dass ich in diesem Gestell drin bin und habe dann das Gefühl, dass ich wirklich rumlaufe. Aber das ist ganz cool, aber das erfordert auch noch viel Entwicklung. Das Fraunhofer IES in Nürnberg, die haben eine 1400 Quadratmeter große Halle mit Tracking-Technik ausgestattet, die sie eigentlich für Fußball-Tracking benutzen wollen.
Okay, ja.
Okay.
Oder was aus der Red FIR heißt das eigentlich. Das ist so eine Fußballgeschichte, dass die wollen das halt an Fernsehsendern, Fußballvereine verkaufen, dass die jeden Spieler in Echtzeit auswerten, tracken können. Ach, und zwar auch sogar, ob die jetzt mit dem rechten Fuß schießen oder mit dem linken Fuß. Das wird also alles in Echtzeit ausgewertet, kann in Computergrafik da sind wir wieder bei den Jobs. Also früher war das so, da hat irgendwelche Studenten haben bei jedem Fußballspiel gesessen und genau die
kodiert,
mitgeschnitten. Und das braucht man mit diesem System nicht mehr. Und dieses System ist jetzt sozusagen für VR umgestaltet worden, dass ich mit genau dieser Technik, also die benutzen übrigens diese Brille da hinten, diese Dorovis Dive, kannst du mir die mal geben?
Ja.
Die hat man dann also auf in diesem Holodeck, in diesem 1400 Quadratmeter Bereich und kann sich frei bewegen und wird getrackt, und die VR-App, die auf dem Handy läuft, die weiß dann also auch, wo ich bin. Das heißt, die kann mir, ja, wie soll man das erklären? Die weiß halt, wo ich bin.
Genau, also sie weiß halt in der virtuellen Welt, wo du bist. Genau, das ist halt der Unterschied zu dem. Ich habe es ja auch, die Oculus, nur im Bürostuhl. Das ist natürlich irritierend, wenn ich bei Half-Life irgendwie durch
die Gegend renne. Genau, das ist irritierend. Das Ding ist aber, dass natürlich die App, die da drin läuft, die muss im besten Fall, oder eigentlich muss die unbedingt die Ausmaße dieses Holodecks in die Spielwelt übersetzen. Weil sonst, wenn ich irgendwie so einen riesen in der VR-Welt, wie du sagst, Half-Life hast und in so einem riesen Areal bin, dann laufe ich einfach immer weiter und irgendwann stoße ich dann in der echten Welt, renne ich dann gegen die Wand, was problematisch ist.
Kann man das dann vielleicht so machen, dass du dich in der echten Halle umdrehst und die App wertet das dann aber so aus, dass du in den nächsten Raum gegangen bist und es einfach mal weitergeht?
Du kannst da tricksen, genau, das geht schon. Und man kann natürlich auch so Sachen machen, dass wenn man, obwohl die virtuelle Welt noch weitergeht und man in der echten Welt Gefahr läuft, gegen die Wand zu laufen, können so Warnblitze auftauchen oder so. Was aber total interessant war, es gab eine Demo, das war die alte Toskana-Demo von der Oculus, die ist ja ganz bekannt. Und da steht draußen irgendwie so ein Springbrunnen drin rum, und natürlich ist da auch ein Haus mit Wänden. Und diese virtuellen Wände wurden in der echten Welt natürlich nicht mit ausgewertet. Ja. Das heißt, man konnte da so durchlaufen durch diese Wände. Aber das ging nicht. Man hatte dann diese Brille auf und hat diese Wand vor sich gesehen, und man konnte weiterlaufen. Aber das war eine richtige Überwindung, weil man, ich kann ja nicht durch die Wand laufen. Das war extrem faszinierend, dieses Gefühl, dass das Gehirn da schon einem so einen Streich spielt. Das war wirklich so richtig mit seelischen Schmerzen verbunden, da durch irgendwelche Hindernisse durchzulaufen.
Genau, aber die machen das dort ja nicht für Spiele, sondern du hast geschrieben.
Also sie wissen, wie das bei den in der Forschung eben so ist, man weiß noch nicht so genau, für was das verwendet wird.
Du hast geschrieben, dass sie so Polizeieinsätze simulieren oder dass man so trainieren kann, ne? Da kann man irgendwie ein brennendes Haus wahrscheinlich.
Also ich denke, das Wahrscheinlichste, was erstmal für das kommerziell eingesetzt wird, ist die Planung von Fabriken, also weil da ja diese Prozesse, wo, wer, welches Bauteil, das ist so alles total optimiert natürlich, und das wird vorher sehr aufwendig echten Hallen ausprobiert, und so kann man natürlich einfach mal ausprobieren, was passiert denn, wenn wir den Industrieroboter jetzt einfach mal in die Ecke tun und wenn wir das Fließband hierhin tun und so weiter, also solche Industrieanwendungen.
Und da sind wir dann schon wieder bei, selbst wenn in der Fabrik dann keiner mehr sitzt, musst du vorher einer mal durchlaufen.
Virtuell. Genau. Und da fallen einem dann viele Sachen auf, was man optimieren kann. Und natürlich aber auch Spiele. Also die können sowas wie heißt das, Laser Tag? Gibt es ja diese Hallen, wo man so mit Lightguns rumschießt. Das kann man natürlich auch in der Virtual Reality machen.
Also ich glaube, da würde mir dann doch, also so schnell wie mir jetzt bei den anderen Sachen schlecht geworden ist. Aber gut, das ist nur...
Ja, dir wird wahrscheinlich deswegen schlecht, weil du eben dich mit dem Controller bewegst. Ja, wenn du dich, dir wird, also in diesem Holodeck und in, auch in diesen Laufstellen, da wird einem nicht schlecht, interessanterweise.
Naja, guck mal mal. Ganz viel Zukunft heute. Schauen wir mal. 5 Jahre, paar Wochen, paar Monate. Gucken wir mal genau. Wenn ihr noch Fragen habt zur Sendung oder auch Vorschläge für die nächste Sendung habt, dann könnt ihr uns ja schreiben. Johannes blendet die E-Mail nochmal ein, uplink@ct.de. Genau, und dann würde ich sagen, haben wir genug diskutiert für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Oh, CT Uplink.